Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Heute mit dem Piano, The Piano auf Englisch. Hallo, Jesse.
Hallo.
Wir besprechen den Film heute zusammen und kluge Filmclub-Hörer wissen auch schon, The Piano von Jane Campion ist der zweite Film von Jane Campion, den wir besprechen dürfen, nach The Power of the Dog. Und ich würde jetzt einfach mal einsteigen, indem ich die Zusammenfassung von Letterboxd über den Film vorlese. Nach einer langen Reise aus Schottland werden die Pianistin Ada McGrath und ihre kleine Tochter Flora mit all ihrem Hab und Gut, einschließlich eines Klaviers, an einen Strand in Neuseeland zurückgelassen. Ada, die seit ihrer Kindheit stumm ist, wurde in eine Ehe mit einem Einheimischen namens Alistair Stewart verkauft. Ada macht wenig Anstrengungen, sich Alistair anzunähern und ist bald von seinem freundlichen Bekannten George Baines, der gut mit dem Maori auskommt, fasziniert, was zu spannungsgeladenen, lebensverändernden Konflikten führt. The Piano ist jetzt so ein bisschen das erste große Werk von Jane Campion. Jetzt, wo wir The Power of the Dog schon besprochen haben, siehst du irgendwie Gemeinsamkeiten in den Werken oder Motive, die sich da wiederholen?
Erstmal würde ich sagen, dass es eine wirklich sehr starke visuelle Vision hat. Das sind starke Bilder und ich würde auch sagen, vor allem sind mir da besondere Szenen da einfach noch im Kopf und die werde ich, glaube ich, auch lange nicht vergessen. Es basiert auf einem Buch. Es wird verhandelt so ein bisschen, was Männlichkeit bedeutet. Die Hauptcharaktere oder es gibt jeweils Männer, die sagen, mit diesem Macho-Sein so ein bisschen brechen, ein bisschen sensibler sind. Und ich würde sagen, es gibt auch große Parallelen zwischen Ada hier und bei Power of the Dog Rose, die sozusagen in diese Welt ausgesetzt werden. Also hier ganz sprichwörtlich und Rose kommt ja auch auf diese Farm und sich da erstmal so irgendwie zurechtfinden müssen und da wie Fremdkörper wirken. Wie ging es dir dabei? Was war dein Eindruck?
Ich würde sogar darüber hinausgehen und sagen, nicht nur Ada und Rose haben irgendwie Gemeinsamkeiten. Ich sehe auch so ein bisschen Baines und Phil einfach von diesem Charakter und würde auch behaupten, von den zwei Filmen, die ich jetzt von ihr gesehen habe, dass sie ja einfach gerne mit den Menschen und den Charakteren arbeitet und über den Film hinweg so ein bisschen so eine Veränderungen darstellt. Ich finde, das sieht man so bei Baines ganz gut, seine Veränderungen über den Film hinweg. Phil und Baines fangen beide so als harte Charaktere an. Man lernt so eine tiefere Ebene kennen von beiden. Und aber auch ein bisschen vielleicht bei George, die ja beide so ein bisschen weicher wirken oder ein bisschen offener wirken. Umso tiefer man dann einsteigt, umso mehr fällt vielleicht auf, was die Motive sind. Mein Gefühl war, dass beide in beiden Filmen so ein bisschen die Frau als Objekt für eine Art von Beziehung, die sie sich vorgestellt haben, nutzen.
Ja, sehr interessant. Wir haben natürlich noch ein Element vergessen. Es steckt im Titel, und zwar das Klavier. Das spielt in beiden eine Rolle. Es steht für so eine Mittelschicht, für eine gewisse Art zu leben. Beide Male wirkt es eigentlich total im Kontrast zu der Lebensrealität. Es hat also für mich ist es auch ein Symbol von einer Form von Kolonialismus und von, ja, auch ein bisschen Gewalt eigentlich. Ich meine, also hier muss das Klavier herumgetragen werden und am Ende fällt es ins Wasser. Sie muss sich eigentlich dafür prostituieren, um das Klavier wieder zu bekommen. Und es geht eigentlich die ganze Zeit um auch ein bisschen Status. Für sie hat das hier eine ganz andere Rolle noch, da kommen wir sicher noch zu sprechen. Aber das Klavier, für was es steht, als Symbol, da gibt es auch eine Parallele.
Mit Symbolik arbeitet sie einfach generell gerne, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, vollkommen. Sag mal, wie ging es dir mit der Person von Ada? Was würdest du sagen, wer ist sie?
Also Ada, wir sehen sie ja so ein bisschen am Anfang, beziehungsweise sie hören sie auch am Anfang, wirkt so ein bisschen introvertiert, unerreichbar irgendwie. Dadurch, dass sie auch nicht spricht, ist sie auch, gibt es irgendwie so eine Grenze und sie macht sehr viel über ihre Mimik und ihr Auftreten. Wir lernen sie am Anfang so ein bisschen, als sie da an dem Strand ankommen, als Mutter kennen, die eine sehr enge Beziehung zu ihrer Tochter hat. Gleichzeitig ist sie aber auch so ein bisschen ausgeliefert dem Ganzen, also ihrer Situation, der Zwangsheirat und dann in der späteren Geschichte auch den männlichen Charakteren.
Ja.
Sie hat zwar keine Stimme in dem Sinne, aber wenn man sie am Klavier sieht, dann zum einen sieht man dann auch über ihre Mimik einfach, dass es ihr gut geht und sie kann über das Klavier auch ganz viel kommunizieren. Das Klavier ist ihre Stimme geworden.
diese allererste Szene von ihr finde ich eigentlich besonders so. Da sieht man so einen Shot durch die Hände. Und das ist ja so, wenn sich Kinder so die Hände vor die Augen halten, das ist ja so auch ein Teil von so Bewusstsein zu bekommen. Das bin ich, ja. Es hat auch so was ein bisschen erzeugt, so einen Effekt, als würde sie sich was angucken oder zeigen sich Bewusstsein, dass sie sich was anguckt. Dadurch entsteht zu der Szene, die sie sieht, da vor Ort so eine gewisse Distanz. Und ich finde so ein bisschen, also man könnte auch sagen, jetzt übertrieben vielleicht, aber so ein Gefängnis. Also sie steht so ein bisschen für, wofür viele Frauen zu der Zeit, aber natürlich generell mit zu kämpfen haben. Sie ist nicht so frei, wie sie es vielleicht möchte, ne? Und wir sehen das und es wird gesagt, dass sie sozusagen zwangsverheiratet wurde, ne? Das ist genau in diesem Kontrast sozusagen. Sie ist dann eigentlich ein Objekt ohne eigene Agency und sie kämpft eigentlich diesen ganzen Film mit ihrem Willen ganz stark dafür, diese Agency zu erlangen.
Bei Kindern ist es ja auch so, dass wenn sie sich die Augen zuhalten, sie denken, andere würden einen auch nicht mehr sehen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ihr Wunsch manchmal zu verschwinden und für sich zu sein. Und da kommt diese Zwangshochzeit natürlich irgendwie ganz schwierig an, weil ich glaube, sie für sich eigentlich sehr zufrieden ist. Und man merkt ja auch gar dann, dass sie hadert mit dieser Beziehung oder diesem, wo sie da reingeworfen wird. Und dass sie vielleicht für sich eigentlich viel mehr das Leben gestalten möchte.
Also sie ist auch tatsächlich für mich sehr stark auf der Suche. Es gibt sehr viele Szenen, in denen sie in den Spiegel guckt und hat sie diesen kleinen Handspiegel. Sie sucht sich auch noch selbst. Und wie hat dir das Voice-Over am Anfang gefallen?
Natürlich ungewohnt, gerade weil sie dann eben direkt erklärt, so ein bisschen, dass das Setting wird direkt gebaut, dass sie sagt, ja, ich kann nicht sprechen und was man hört, ist meine Gedankenstimme oder meine Kopfstimme.
Ja.
Das baut so ein bisschen direkt das Setting auf. Und man hat auch eine Stimme im Kopf, die man vielleicht hört, wenn man sie nicht reden sieht, aber eben ihre Zeichensprache benutzen sieht. Also ich finde, über die Stimme wird ja auch ganz viel kommuniziert, ob jemand selbstbewusst ist oder ob jemand, also wie ist die Person? Da bekommen wir gleich mal so ein Setting, obwohl sie dann später nicht sprechen kann.
Sie sagt auch da am Anfang, dass sie nicht mehr gesprochen hat, seitdem sie 6 Jahre alt ist. Und sie sagt, glaube ich, Gott liebt auch die stummen Tiere. Warum nicht auch mich? Sowas in die Richtung.
Mhm.
Ich fand die Stimme am Anfang irritierend, aber dann eigentlich auch sehr markant, weil ich habe den Film 2-mal gesehen, einmal in der englischen Fassung, einmal in der deutschen Fassung. Und diese Stimme ist einfach sehr anders als die Stimme von Holly Hunter.
Mhm.
Sie wird gespielt hier von Holly Hunter. Und das ist einfach so ein unglaublich krasser Kontrast, weil Holly Hunter kommt, glaube ich, aus Texas und hat so eine typische Akzent von jemand aus dem Süden der USA. Und da kann ich auch wirklich empfehlen, der kann man sich auf YouTube anhören, ihre Rede, sie hat für die Darstellung hier einen Oscar bekommen. Und ihre Rede, in der sie den Oscar annimmt, das ist eigentlich dann ein wunderbarer Kontrast. Ich habe mir die Rede vor der Aufnahme auch angeguckt. Und da bedankt sie sich unter anderem bei Harvey Weinstein für die Produktion. Aus heutiger Sicht, wie ein krasser Gegensatz wirkt.
Mhm.
Und ich denke auch, Harvey Weinstein hat tatsächlich den Film an 2-3 Stellen auch verschlimmbessert, wo er eigentlich noch eine stärkere, da kommen wir später noch dazu, eigentlich eine stärkere Aussage hatte.
Mhm. Da bin ich sehr gespannt, was du da noch für Einblicke hast.
Stay tuned.
Ja.
Aber insgesamt zu dem Voice-Over, also ich finde, es gibt ja sehr wenige Sachen, die sie direkt sagt, aber die Aussagen, die sie macht, die sind irgendwie total krass. Also ganz am Ende sagt sie zum Beispiel, da spielt sie dann wieder, da ist sie dann in der Stadt und dann sagt sie, I'm quite a town freak, which satisfies. Also sie mag irgendwie diese Rolle mit diesem falschen Finger, den sie hat. Oder dann ist sie irgendwie so total okay damit, dass es ihr Piano da am Wasser liegt und dann sagt sie, weil ja, warum auch nicht, ne? Ist ja meins. Also sie sagt total weirde Sachen eigentlich. Also sie ist schon irgendwie eine Persönlichkeit und man kann das halt durch die paar Aussagen so erahnen. Aber dadurch, dass wir sie sonst nicht hören, muss man das immer so ein bisschen projizieren, was sie gerade denkt. Und sie schneidet immer Grimassen und dann muss man sich immer so ein bisschen erahnen, was eigentlich damit gemeint ist gerade.
Wenn man wenig Worte hat oder wenig sagen kann und dann die Möglichkeit hat, also der Kontrast ist natürlich viel stärker. Dadurch, dass wir sie nie reden hören, haben wir gar kein Bild von ihr dahingehend und sie kann ja jetzt auch schlecht irgendwie ein Schimpfwort benutzen oder sowas. Also ich glaube, sie hat es dann doch getan am Anfang, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert bei Gebärdensprache. Dieses Schweigen und dann eben diese Art zu sprechen am Anfang und am Ende gibt natürlich einen wahnsinnigen Kontrast auch. Ich muss aber sagen, dass ich hatte ein paar Mal das Gefühl, jetzt ist der Film vorbei beim Gucken. Und ich bin nicht ein Riesenfan von dem Ende, dass sie dann, als sie dann weg sind. Für mich hat es das nicht so unbedingt gebraucht oder ich wusste nicht, warum oder was ich dem entnehmen kann.
Das ist eigentlich lustig, dass du das sagst, weil genau das ist die Szene, bei der ich sagen würde, dass Harvey Weinstein den Film verschlimmbessert hat. Also ich wollte einen großen Cliffhanger aufbauen und wir haben ihn direkt eingerissen.
Ja, das tut mir leid.
Jane Campion hat auch selbst gesagt, dass sie eigentlich sich ein anderes Ende vorgestellt hat. Also für Jane Campion ist eigentlich der Film vorbei mit dem, dass sie auf dem das Klavier aus dem Boot schmeißt und dann mit dem Klavier untergeht. Das Bild, was wir auch später dann so sehen, wo sozusagen die, was sie sozusagen als Traum beschreibt.
Da hat sie ihr Ende dann nochmal mit eingebracht, ganz am Ende.
Als Traum.
Ich finde dann diesen Moment, dass sie sich loslöst und wieder hochkommt, finde ich irgendwie trotzdem wichtig.
Die Frage ist ja so ein bisschen, über was geht der Film? Und je nachdem, wie man diese Perspektive sieht, ob es um eine Art von Befreiung geht, da würde ich total verstehen, wenn du sagst, es geht darum, dass sie sich da dem löst. Und es ist, eigentlich geht in diesem Film ja auch so sehr stark, dass sie sich als Person definieren möchte über etwas anderes als einen Mann. Mhm. Eigentlich geht es um das Piano und eigentlich geht sie auch diese Beziehung zu Baines ja auch erst ein, um das Piano zurückzugewinnen. Und das Piano ist ja, was sie die ganze Zeit antreibt. Und das sagt sie ja auch so, ich werde mein Piano auf der Überfahrt vermissen. Mhm. Und es geht eigentlich auch, würde ich sagen, darum, nicht von einem Mann kontrolliert zu werden. Und deswegen passt es dann nicht so. In der Logik des Films, dass es halt eigentlich keinen Ausweg für sie sonst gibt, finde ich, ist der Tod, auch wenn es natürlich sehr hart ist, vielleicht dann halt auch eine Möglichkeit. Weil tatsächlich ist ja der Weg für sie auszubrechen nur über Baines.
Vielleicht hätte man dann den Film auch beenden können in dem Moment, ab dem man gesehen hat, dass sie sich befreit hat. Weil, also ich verstehe den Punkt, dass du unzufrieden bist, dass sie dann zu Baines zurückgeht. Für mich war aber der Moment, in dem sie entschieden hat, ich lege jetzt meinen Fuß in die Schlinge und lass mich mit runterziehen, war eine Entscheidung, die sie selbst getroffen hat. Und ich glaube, das war der Moment, in dem sie sich befreien konnte, weil sie zum ersten Mal das selbst im Griff hatte, will ich leben oder sterben oder was will ich eigentlich? Ja, sie hatte Agency, sie war selbstständig und hatte das im Griff, diese Entscheidung. Und war nicht abhängig davon, lässt mich mein Mann leben oder bestraft er mich wegen irgendwas oder eben Abhängigkeit von einem Mann. Also sie war für sich. Und das fand ich einen ganz starken Moment eigentlich. Aber vielleicht hätte man den Film dann auch beenden können in dem Moment, ab dem man gewusst hat, sie hat sich dafür entschieden zu leben. Oder vielleicht hat es auch gereicht zu sterben, ich weiß es nicht.
Ich habe eine Interpretation gelesen, da hat jemand versucht, die Situation der Maori mit der Situation der Frauen in dem Film zu vergleichen. Dass die Kolonisierung der Maori durch die weißen Siedler, was man hier ja ganz stark sieht, ne, wie das ist, die werden da halt ausgesetzt da am Strand, dass es ähnlich ist mit der Gewalt, sagen, der Männer über den Körper der Frauen. Ich würde sagen, die Darstellung der Maori ist insgesamt nicht so gelungen in dem Film, aber das ist noch, da können wir noch mal separat drüber reden. Aber da wäre ein Potenzial gewesen. Und deswegen ist es dann so komisch, dass sie dann am Ende einfach so nachgibt und sich dann in dieses Vorort-Romantik da begibt. Mhm. Das passt halt überhaupt gar nicht, die Dynamik davor. Und aber auch, wenn man halt sagen möchte, da spiegelt sich was, ne? Die Situation der Maori mit der Situation der Frauen. Weil insgesamt in dem Film, und ich würde sagen, das ist ja auch was Jane Campion so ein bisschen auszeichnet, spiegeln sich andauernd ganz viele Charaktere. Also die Mütter in den Töchtern, sei es bei Flora zu ihrer Mutter oder bei Nessie, dieser Haushaltshilfe, die Maori mit Alsgar und alle spiegeln sich. Und sie guckt auch die ganze Zeit in den Spiegel. Deswegen war das irgendwie, fand ich so intuitiv, hat das irgendwie gepasst. Und dann kann das halt eigentlich nicht ein positives Ende haben. Ja, aber wenn man sich komplett davon löst, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass man die Darstellung der Maori nicht immer komplett ernst nimmt, dann ist vielleicht auch einfacher zu ertragen und dann kann man auch ein anderes Ende wählen. Visuell sind viele Bilder bei mir hängen geblieben. Was sind denn Bilder, die bei dir stark hängen geblieben sind?
Also so ganz als Bild fand ich diesen Moment mit dem Flügel im Wasser und dem Schuh daran, fand ich schon sehr stark. Aber so als Symbol habe ich zum Beispiel den Ort auch sehr stark wahrgenommen. Also den Wald, der sehr dicht ist, dieses sumpfige Gebiet, was ja auch wenig Möglichkeiten gibt zu fliehen oder es gibt nur einen ganz schmalen Weg, auf dem du gehen kannst.
Genau, und ansonsten versinkst du.
Auch diese Wege geben auch so ein bisschen die Entscheidungen wieder, was wir auch sehen dann, als Flora sich umentscheidet und eben nicht zu Baines läuft, sondern zu Alistair. Dann natürlich das Piano als so ein bisschen Teil von Ada, als ihre Stimme. Dann aber auch so ein bisschen die Flügel von Flora, was da der Alistair sagt am Ende, als sie da mit Fieber liegt, als er sagt, jetzt, ich wollte dir nur die Flügel kappen. Da musste ich auch ganz stark an Flora denken, die ja die ganze Zeit seit dem Theaterstück die Flügel aufhat und sich auch so ein bisschen gelöst hat von Ada und sich für Alistair entschieden hat.
Bis eigentlich dann zum Schluss, wo sie dann, ich meine, das muss ja auch eine furchtbare Szene sein, ne? Du siehst, bist daran schuld, wie deine Mutter ein Finger abgehackt wird. Also die Unterhaltung, die danach folgt, die nicht dargestellt wird, ne, die kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich. Die Schuldgefühle, die damit verbunden sein müssen. Aber zum Visuellen ist es auch alles wegen dem Piano im Wasser. Es ist eigentlich der ganze Film, und das ist auch absichtlich so gemacht, ist hier in so einem leichten Blauton gehalten. Also man ist eigentlich schon die ganze Zeit wie unter Wasser. Auf der einen Seite irgendwie schön, aber es wirkt halt dadurch wie so ein bisschen unnatürlich. Man möchte sozusagen auftauchen, sprichwörtlich. Weitere starke Szenen finde ich diese ganzen Szenen am Strand, ehrlich gesagt. Weil da natürlich diese Naturgewalt mit, sagen, dieser viktorianischen Zivilisation irgendwie, das bricht einfach so stark. Und dann sieht man Flora dann Räder schlagen, Ada da Klavier spielen, aber es ist in einem unheimlich starken Kontrast.
Allein dieses Piano am Strand in den Wellen, also das ist auch irgendwie so mächtig. Das ist einfach so ein Wahnsinnsbild.
Wie würdest du die Beziehung von Mutter und Tochter beschreiben?
Ja, so ein bisschen habe ich es ja schon angedeutet. Am Anfang sehr innig und sehr eng. Flora ja auch so ein bisschen als die Stimme für Ada, die übersetzt, was Ada versucht mit Zeichensprache zu sagen. Und beide aber eben nehmen auch so ein bisschen sich gegenseitig in Schutz. Am Anfang, und Flora sagt auch ganz klar, ich werde ihn nicht Vater nennen oder Dad nennen. Sie bekennt sich sehr stark zu Ada. Über den Film hinweg löst sich Flora so ein bisschen von Ada, befremdelt vielleicht mit ihr und mit ihren Entscheidungen, ich weiß es nicht. Aber ja, macht ihr eigenes Ding. Und ich finde auch, man sieht es auch ein bisschen in manchen Szenen, als sie zum Beispiel auch versucht, Zeichensprache den anderen Menschen zu zeigen oder generell, wie sie für sich ist, ganz oft. Sie hat ja ganz viel Zeit alleine. Ja, dadurch löst sie sich so ein bisschen von Ada.
Also am Anfang ist ja so eine starke Bindung, ne? Und da kann man auch sagen, also es gab ja damals noch nicht diese Gebärdensprache und Holly Hunter hat dann irgendwie eine ganz eigene Gebärdensprache entwickelt und diese dann Anna Paquin, der Darstellerin, die Flora spielt, beigebracht. Und einfach, sie wirken tatsächlich so ein bisschen wie Mutter und Tochter. Es ist einfach, die haben eine total innige Beziehung. Da ist einfach auch so ein Bond. Und wenn man dann sieht, auch wie die anderen da kommen, dann merkt man schon so direkt, okay, also man hat hier nicht die Mutter geheiratet, man hat hier eigentlich so ein Duo. Ne? Mhm. Die sind ganz eng zusammen. Sie haben keinen Mann in ihrem Leben, sie haben sich gegenseitig. So ein bisschen wird angedeutet, dass Flora vielleicht ein illegitimes Kind ist, was natürlich zur damaligen Zeit irgendwie ein Riesenskandal ist. Aber dadurch, dass halt Flora für ihre Mutter spricht, gibt es ihr einfach so eine wahnsinnig große Entscheidungsfreiheit und Macht. Ne? Sie sagt ja auch, manchmal übersetzt sie ja auch so Sachen schon ziemlich vulgär und frei. Ne? Also hat man den Eindruck, dass sie da so ein bisschen drüber hinausgeht, was jetzt vielleicht ihr gerade erzählt wurde. Und am Anfang wirkt es so, also gerade zum Beispiel, als sie da am Strand abgesetzt werden, da wirkt es ja wie so ein Power-Duo. Und später sieht man so ein bisschen auch, wie Ada da so ihr dann so Blicke zuwirft oder so, dass es dann, dass sie dann nicht mehr so ganz harmonisch sind. Also man merkt, dass es da einen Bruch gibt. Und ich glaube auch so ein bisschen hängt es damit zusammen, wie Ada sie behandelt. Also ich finde es eigentlich, die lässt sie ja dann teilweise stundenlang einfach irgendwie vor der Tür sitzen, ne? Wie halt irgendwie so ein Hund, den man halt vor der Tür anbinden muss, wenn man jetzt halt irgendwie reingeht. Also das ist schon ziemlich krass eigentlich, wie sie die Mutter da ihre Tochter behandelt. Und ich glaube, damit beginnt dann auch so die Entfremdung.
Ich habe eine Interpretation gelesen, die so ein bisschen ganz wie von Opferbringen gesprochen hat oder dass man dann, ja, für die Beziehung oder für sich. Und was ja so ein bisschen passiert ist, dass Ada eben sich so ein, ja, in der Regel prostituiert oder eben ihren, macht sie.
Ja.
Und mit der Entscheidung stößt sie dann ihre Tochter Flora ab, weil sie nicht dabei sein darf und schließt die Tür vor ihr. Das ist ein Moment, in dem sich Ada dafür entscheidet, so ein bisschen Flora wegzudrücken und eben Baines an sich ranzulassen, um wieder ihr Piano, ihre Stimme oder eben einen Teil von sich wieder zurückzubekommen. Gleichzeitig haben wir später eben Flora, die also im Grunde den Finger von ihrer Mutter opfert, um die beiden, also um Alistair und Ada irgendwie zusammenzubringen oder in der Hoffnung, irgendwie eine Familie zu haben oder.
Also Alistair, er nimmt so ein bisschen die Vaterrolle besser an, würde ich sagen, zumindest mal. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ich meine, sie weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie da den Finger opfert. Ich glaube, sie kann sich das nicht vorstellen, dass es passiert.
Ja, ja, klar. Dass er so reagieren würde, meinst du?
Ja.
Ich glaube auch, dass das dann ein Moment ist, in dem, also was heißt ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass es ein Moment ist, in dem dann auch Flora da Abstand von nimmt. Und es ist ja auch symbolisch, dass Flora dann, also sie muss den Finger überbringen, aber dann ist Baines wie ein Vater und sorgt sich um sie und kümmert sich da. Ich muss sagen, ich muss dem ein bisschen widersprechen, dass Alistair jetzt der eben mehr gibt, um Vater zu sein, sehe ich nicht so sehr. Also ich sehe jetzt Alistair generell selten irgendwie auf Ada oder Flora zukommen. Es ist meistens so, dass er irgendwas einfordert und wenig, dass er jetzt versucht, die beiden mal glücklich zu machen oder so.
Ich hatte so einmal so die Überlegung, es gibt ja diese Szene, wo sie erzählt, wer ihr Vater ist. Und da sagt sie, Mensch, mein Vater war ein berühmter Komponist und dann haben die zusammen gesungen und da sieht man auch, das ist eine der Szenen, wo ihre Mutter so ein bisschen skeptisch und so, Mensch, was erzählst du da, rüber guckt. Und da gibt es diese Animation, wo man sieht, wie der Vater in Flammen aufgeht und das so ein bisschen dann in einem Raum steht. Und vieles hat so ein bisschen davon, man könnte auch sagen, es gibt einen Teil von dieser Geschichte, weil diese ganze Geschichte ja eigentlich durch Flora erzählt wird. Und wenn es aus ihrer Perspektive ist, dann könnte es auch was haben wie so ein Märchen eigentlich, ne? Weil auch wie es visuell dargestellt ist, es gibt dieses Schattenspiel in der Mitte vom Film und am Ende, wenn dann die dann auf diesen Hügeln sind und dann von der Ferne, da wirkt es dann auch wie so ein Schattenspiel eigentlich. Und da dachte ich vielleicht, wenn es aus ihrer Perspektive ist, vielleicht ist die Mutter ja tatsächlich ertrunken. Dass genauso wie sozusagen die Geschichte des Vaters irgendwie romantisiert wird, dann auch die Geschichte der Mutter romantisiert wird.
Ja, finde ich eine spannende Sicht. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie sich das ausgedacht hat. Also, weil ein Teil, von dem wissen wir ja wahrscheinlich, dass er falsch ist, mit dem, wie sie ihre Stimme verloren hat, dass sie sich da erschrocken hat. Und auch wie sie erzählt hat, hatte ich, also übertrieben war es auf jeden Fall, aber dass sie... Sie hat so ein bisschen die Bühne genommen, sich irgendwie.
Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich das ausgedacht hat, ja. Eigentlich. Vor allem, ich meine, also von stumm zu Sängerin, also dass ihre Mutter Sängerin ist,
ja.
Das ist natürlich ein sehr starker Kontrast.
Das stimmt auf jeden Fall. Und gleichzeitig wäre es auch irgendwie ein bisschen krass dann, also das wäre auch wieder symbolisch sehr heftig, wenn sie dann, weil sie jetzt ihren Mann verloren hat, ihre Stimme verliert. Dann würde der Mann ja auch wieder sehr gewichtet.
Es gibt eine Veränderung nach diesem, nach dieser Vorstellung und dass sie da mit den Engelsflügeln rumläuft. Und in dieser Vorstellung wird die Szene mit der Axt ja schon gezeigt eigentlich. Da gibt es ja diese Szene, wo genau das Gleiche passiert und sagen mit der Axt dann so ein Bösewicht erstärkt. Und dass diese Szene, die sehen wir dann später halt im Echten. Ne? Und da hat das halt so was Spielerisches. Mhm. Und deswegen greifen die Maori dann ein und sagen, um Gottes Willen, ja. Und wollen sich das alles angucken, weil sie es nicht ertragen können. Und später passiert es halt in echt. Mhm. Oder vielleicht eben nicht in echt. Also das ist halt eine Hypothese.
Dieses Theaterstück, das ist ein Märchen, was es wirklich gibt. Das ist König Blaubart. Oder, ja,
ach, das wusste ich nicht.
Es kam auch bei den Gebrüder Grimm mal vor. Es gibt verschiedene Versionen davon über die vielen Jahre. Und da geht es im Grunde irgendwie um einen Mann, der in einem Dorf lebt oder so und der einen blauen Bart hat und deswegen keine Frau hat, weil niemand mit ihm zusammen sein möchte und der auch generell ein bisschen komisch ist, weil er hatte wohl schon mehrere Ehefrauen und die sind dann aber immer verschwunden.
Hört sich ein bisschen an wie Alistair, ne?
Ja, genau. Und dann haben wir eine junge Frau, die dann aber irgendwie sagt, ah, der Bart ist jetzt gar nicht so blau und ich versuch's jetzt mal, die dann mit ihm zusammen ist. Und dann gibt es den Moment, Blaubart gibt ihren Schlüssel und sagt, ich muss jetzt für ein paar Wochen aufs Land, wie der Alistair, der ja auch dann aufs Land geht, und sagt aber hier, der kleinste Schlüssel, den darfst du nicht benutzen, der führt zu irgendeiner Kammer im Keller, weil dann musst du meinen Zorn spüren. Und damit hat sie eine Versuchung und er ist nicht da, kann es also theoretisch nicht überprüfen und sie kann der Versuchung aber nicht widerstehen. Geht in dieses Kellerabteil und macht die Türe auf. Und da liegen dann all die Leichen von, eigentlich ein krasses, Grimm halt, die Leichen der Ehefrauen, der Ex-Frauen. Und sie lässt den Schlüssel vor Schreck fallen und der fällt ins Blut. Und daran erkennt dann auch der Blaubart, dass sie da die Tür geöffnet hat und will sie dann auch köpfen. Da haben wir auch so ein bisschen dieses Motiv. In einer anderen Version hackt er ihr dann die Hand ab, weiß auch nicht. Auf jeden Fall kommen dann aber die Brüder und retten sie dann und töten Blaubart. Und da gibt es irgendwie ein Happy End und sie erbt alles von ihm und.
Was für ein mega krasses Märchen.
Es ist heftig, ja. Und es gibt dann Wikipedia-Artikel zu. Und es gibt tatsächlich wirklich mega viele Versionen davon. Es gibt einen Kurzfilm, es gibt viele Filme, Kurzfilme. Es gibt mehrere Computerspiele darüber. Es gibt Musik, Theaterstücke. Oper, also es ist unglaublich, wie häufig diese Geschichte wiederholt wird. Na, auch wie auch immer, was so ein bisschen...
Für Kinder.
Ja, auf jeden Fall, für Kinder, natürlich. Was aber so ein bisschen auffällt, ist diese Gemeinsamkeit mit der Versuchung, die eben da ist und die dann bestraft wird. In dem Theaterstück mit dem Anpacken der Hand, ist so ein bisschen Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie. Sie hat die Hand nach Baines ausgestreckt und dann muss sie Hand weg. Ja, und da in dem Märchen eben mit dem Schlüssel und dem Raum, den sie nicht betreten darf. Und andersrum bekommt sie ja von Alistair die Freiheit wieder. Also sie war ja eingesperrt in den Raum, darf sich wieder frei bewegen, kann aber dieser Versuchung nicht ganz widerstehen und schickt Baines. Ich habe das vorhin übrigens auch verwechselt, gell? Ich habe George gesagt statt Alistair. Also, falls ihr das euch gefragt habt. Wie auch immer, schickt ihm eben diese Liebesnachricht und
die überhaupt gar keinen Sinn macht, weil sie schreibt die Liebesnachricht, aber er kann gar nicht lesen.
Ja, das hattest du vorhin auch schon gesagt, beim Filmgucken.
Da ist mir aufgefallen, ich dachte, ich habe ihn dann mit dir zum zweiten Mal gesehen.
Ja.
Ich dachte, davor sagt er noch, ich kann nicht lesen. Und dann macht sie, okay, ich schreibe dir einen Liebesbrief auf die Taste.
Aber also vielleicht, ich meine, das Schreiben, ja, okay, das hätte sie wirklich lassen können. Aber es ist sehr symbolisch, weil sie eher objektifiziert sie ja auch, indem er sexuelle Handlungen eintauscht gegen Teile des Pianos, unter anderem eben auch Tasten. Und was sie jetzt so ein bisschen macht, ist, sie objektifiziert ihre Gefühle für ihn.
Ja.
Und gibt ihm eine Taste zurück und zeigt ihm damit, ich gebe dir einen Teil von mir. Und das reicht vielleicht auch schon für, also es hätte vielleicht auch schon gereicht für ihn.
Also sie ist ja im Prinzip davor in einem Hausarrest Und sie beendet ihn damit, dass sie sich dann so ein bisschen Alistair zärtlich zuwendet. Aber dann befreit er sie ja sozusagen. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht selbst hingeht. Weil sie ja schon wissentlich eigentlich ihre Tochter so ein bisschen mit in Gefahr bringt, gell? Also finde ich einfach einen ziemlich harten Step, weil natürlich, also sie, vielleicht hat sie Angst, da irgendwie beobachtet zu werden von irgendwie diesen Haushälterinnen oder so. Mhm. Aber trotzdem bringt sie ihre Tochter in Gefahr, Punkt.
Das stimmt. Ich glaube, sie überschätzt dann auch den Bond zu ihrer Tochter. Sie weiß vielleicht gar nicht, wie sehr sie da ihre Tochter schon ja verloren hat, sage ich mal, an Alistair. Flora sagt ja, wir dürfen da nicht hin. Mhm. Also beide dürfen nicht hin. Und ich finde auch sehr ruppig, wie sie da dann trotzdem sie dazu überredet, das zu machen.
Naja, sie überredet sie nicht. Also sie weist sie an und Flora ist eigentlich in einer unmöglichen Situation.
Absolut.
Wir haben schon viel über sie geredet, aber wie würdest du Alistair und Baines beschreiben? Was für Personen sind das?
Ja, eine sehr gute Frage. Also du hast ja schon ein bisschen was angedeutet mit dem Spiegeln. Und ich muss sagen, beide haben im Grunde ähnliche Züge. Also es fängt ja damit an, dass Alistair und Ada zwangsverheiratet werden, weil er angeblich sehr wohlhabend ist. Ich muss sagen, das kommt in dem Film dann nicht mehr so raus. Also weil er auch sagt, das ist alles, was ich habe. Naja.
Er kommt auch als sehr geizig rüber, also vielleicht hat er doch noch mehr, ne? Also wenn er dann, also er denkt ja immer, er kann die Maori da so wirklich über den Tisch ziehen und er macht ja da auch immer wirklich absolut lächerliche Angebote. Also das so, sogar die Maori, die sich da denen nicht immer komplett klar sind, die machen sich eigentlich über ihn lustig, ne? So geizig ist er.
Absolut, ja. Ich würde sagen, beide haben so ein bisschen patriarchalische Züge. Und objektifizieren da Ada, nutzen so ein bisschen das Piano, also ja, um sie irgendwie zu bekommen. Also Alistair sucht irgendwie so körperliche, sexuelle Nähe zu ihr und gibt aber sehr wenig und ist dann irgendwie enttäuscht, dass sie da nicht drauf eingeht. Und Baines macht es irgendwie anders, der macht es ein bisschen ja, klüger oder weiß nicht.
Na gut, also Alistair vergewaltigt sie, würde ich sagen, einmal im Wald. Und eigentlich würde ich sagen, gibt es zweite ist, wo er meint, dass er sie hört, ist er auch was, da setzt er auch eigentlich zu einer Vergewaltigung an. Da habe ich mich auch gefragt, ob er sie wirklich gehört hat, also ob das wirklich sozusagen was war oder ob er so ein bisschen vor sich selbst entsetzt ist und halt sie deswegen loswerden möchte, weil er merkt, okay, das ist jetzt halt, was er so macht, ne? Mhm. Also glaubst du, er hat sie wirklich gehört oder er nimmt sozusagen diesen Ausweg?
Ich glaube nicht, dass er sie gehört hat. Bei Baines sehen wir so ein bisschen die Entwicklung ab dem Moment, ab dem er sie am Strand Klavier spielen hört, was ja auch eben in dem Moment ihre Stimme ist irgendwo und ihre Persönlichkeit, entwickelt er ja irgendwie ein Interesse an ihr. Und er hört dann aber immer mehr genauer hin und versteht sie, glaube ich, dann auch irgendwann mehr und gibt ihr ja dann auch das Piano zurück, weil er eben Gefühle für sie entwickelt hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass Alistair wirklich hinhört irgendwann mal, sondern er wünscht sich vielleicht, also es ist vielleicht eher ein Wunschgedanke, dass sie mit ihm gesprochen hat, aber mit niemandem anders. Und dann fragt Alistair ja auch Baines, hast du sie schon mal sprechen hören? Also vielleicht sucht er auch irgendwo eine Besonderheit oder irgendwas, was ihn jetzt speziell macht. Und da würde ich nämlich auch so ein bisschen in der Charakterbeschreibung sagen, dass Alistair eigentlich ein sehr unsicherer Mann ist, und auch in dieser Beziehung irgendwie versucht seine Männlichkeit irgendwie ja zu positionieren, zu sagen, ich habe jetzt diese Frau. Und er wird ja auch nicht ernst genommen.
Da gibt es auch diese Szene ganz am Anfang, wo sie abholen, wo er nochmal kurz anhält mit dem Kamm und sich so ein bisschen versucht, er guckt sie nochmal an und er versucht, sich nochmal irgendwie schick zu machen, während er durch den Schlamm wartet.
Es ist auch da in dem Moment ja auch so eine Erwartungshaltung, bei der er dann enttäuscht wird. Also er geht, glaube ich, mit einem ganz anderen Bild an diese Sache ran. Also wortwörtlich Bild, er hat ja eins in der Hand. Und sagt dann aber, ja, sie sieht ja irgendwie ein bisschen runtergekommen aus oder so. Und Baines nimmt es dann noch so ein bisschen in Schutz und sagt, ja, ich glaube, sie ist müde. Aber man merkt auch, Alistair wird auch von den Maori gar nicht ernst genommen. Sie machen ihn nach, imitieren ihn. Da gibt es diese eine Szene, da sagt er was und hinter ihm ist einer der Maori und ahmt ihn nach, imitiert ihn so ein bisschen. Mhm. Und Baines ist da viel integrierter und spricht auch die Sprache und trägt auch so ein traditionelles Moko. Ist da einfach, ja, hat sich da anders integriert. Das wäre jetzt so der Unterschied.
Ich weiß nicht, also bei Baines würde ich, glaube ich, nicht ganz mitgehen. Also er ist auf jeden Fall näher auch zu seinen Hausangestellten da als zu Ida. Mhm. Mit denen redet er dann sozusagen über, was so ansteht. Ich muss sagen, die Hausangestellten fand ich so ein bisschen schwierig, weil die, glaube ich, so ein bisschen Comedic Relief sein sollten. Mhm. Das aber dann irgendwie überhaupt nicht irgendwie so reingepasst hat. War dann trotzdem manchmal witzig. Also ich würde das gar nicht so abtun. Aber das irgendwie so ein bisschen, hat nicht so ganz vom Ton immer so reingepasst. Das ist auch eine Szene, das würde ich sagen, das ist so genauso Jane Campions Humor, das macht sie sehr oft. Und zwar so Badeszenen, weißt du, wo sie dann so, da gibt es diese pinke Szene und das ist irgendwie, also ist wirklich komisch einfach. Weil für sie ist es einfach so, Mensch, wie haben Leute damals gepinkelt? Wie macht man so diese ganz einfachen Dinge in so einem viktorianischen, super tight-up-Zeit, ja.
So ein bisschen der Humor von Waikiki bei Superhelden, denn, dass sie auch alltägliche Probleme haben.
Ja,
da ist so die Frage.
Hundertprozentig.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dieser neuseeländische Humor tatsächlich.
Stimmt,
also,
ja.
Es gibt ja auch so andere Produktionen aus Neuseeland und dieses so aufs ganz Normale runterzubrechen und das ist, finde ich, ich finde es witzig. Also ich liebe das eigentlich. Ich finde manchmal, es hat nicht ganz reingepasst. Oder man hätte vielleicht LSD auch so ein bisschen mehr Humor zugestehen können, hätte es dem Charakter vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen stärker gewesen. Aber so hatte man das Gefühl, es gibt so ein paar Charaktere, vor allem halt die Maori und eben diese Hausangestellten, die so für Comedic Relief zuständig sind. Aber die anderen Charaktere, die nehmen sich alle super ernst. Und das war manchmal so ein bisschen, das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Sam Neill fand ich in der Rolle auch ganz gut eigentlich, weil er natürlich nicht so unserer Vorstellung von einem Villain entspricht. Ne? Er entspricht ja eigentlich so einem Schönling so ein bisschen und also das sind die Rollen, die er spielt. In dem gleichen Jahr auch Dr. Alan Grant bei Jurassic Park. Ein bisschen ist es Jurassic Piano, ne? Weil ich meine, es ist beides mal so eine vollgewucherte Insel. Auch 1993 wurde der Film gemacht. Diese beiden Produktionen hat er hintereinander gefilmt. Und also das passt da ganz gut rein. Aber ich würde sagen, dass würde nicht sagen, dass Baines sozusagen sich dem da mehr angekommen ist, sondern er wirkt genauso für mich komplett verloren. Man sieht sozusagen auch, also er hat, Harvey Keitel hat für die Rolle tatsächlich mal die Sprache gelernt, Maori. Und man sieht aber so, dass diese Tattoos angefangen sind, aber halt nicht abgeschlossen. Also er ist sozusagen so zwischen den Welten. Er will da Teil von sein, aber er merkt halt, das passt auch nicht so richtig, ne? Also er ist, deswegen, ich empfinde es jetzt nicht so als unnatürlich, dass er am Ende da in die Stadt zieht.
Er will sich ja auch nicht drauf einlassen, als dann, es gibt ja auch verschiedene Frauen dann, die ihm Angebote machen. Und er sagt, er lügt ja in dem Sinne dann irgendwie auch und sagt, es gibt jemanden, gibt da gar keine Möglichkeit, Nähe zuzulassen.
Glaubst du, dass er da lügt? Oder weil ich dachte wirklich, dass er verheiratet ist.
Ich weiß es nicht. Also es wäre ein bisschen schwierig, dann mit Ada abzuhauen und
gut, er ist ja ein Mann. Also da.
Ah, ja.
Also jetzt, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er verheiratet ist, dass er sozusagen jetzt vorgegangen ist, um das irgendwie Land zu gewinnen, aber dass er halt schon irgendwie lost ist da halt. Also das ist relativ eindeutig. Kann natürlich auch sein, dass er lügt, aber ich bin mir da nicht ganz sicher eigentlich.
Ja, letztlich wissen wir es nicht. Ich finde, es würde dazu passen, dass er nicht ganz den letzten Schritt gehen möchte.
Also ich würde halt sagen, während sich halt die Maori über Alistair halt alle lustig machen, machen sich sonst halt alle wirklich andauernd über George lustig. Und das, obwohl der ja so eine mega wichtige Rolle da eigentlich in der Community hat durch deine Sprachkenntnisse. Aber es ist halt wirklich so, wenn die da zu dieser Vorführung gehen, ist es so, alle machen sich, sagen, oh, und wie geht's mit dem Klavierspielen und spielst du uns das vor? Also das, alle können sich das nicht vorstellen. Und während das halt ansonsten halt so dieses klare, so dieses Mittelschichtsding ist, so von Leuten, die halt da auswandern und versuchen irgendwie reich zu werden, indem sie andere ausbeuten, ist es bei ihm ja klar, dass er da nicht komplett dazugehört, weil er ja nicht lesen kann, nicht schreiben kann. Und es ist auch so, dass er geht ja dann bei dem Theaterstück und sogar Ada lacht da noch. Also ich habe das Gefühl, sie erst später entscheidet sich ja eigentlich für ihn. Sie lacht da auch über ihn so ein bisschen, dass er dass er da geht. Und also er hat eigentlich auch niemanden, er setzt sich da so einen Stuhl zwischen zu denen, aber er sitzt ansonsten komplett alleine, richtig isoliert.
Es gab ja diesen Moment am Anfang, als Ada und Flora zu ihm kommen und ihn fragen, kannst du uns helfen? Und dann sagt er, nee, geht nicht, ich habe sehr viel zu tun. Wo ich mich auch gefragt habe, wirklich? Was machst du den ganzen Tag? Also er liegt ja irgendwie nur rum und einmal macht er einen Spaziergang mit Alistair. Ich würde auch behaupten, Alistair ist die meiste Zeit der Einzige, der ihn irgendwo ernst nimmt und der ja auch gefühlt so ein bisschen dieses Pianospielen so als vielleicht, ja, vielleicht nicht ernst nimmt, sondern er sieht es vielleicht auch als Chance, irgendwie einen Deal zu erhalten.
Also ich sehe eigentlich, dass er ihn überhaupt nicht ernst nimmt, weil also er kann sich ja wirklich nicht vorstellen, dass Ada, also für Alistair sagt ja eigentlich zu ihr, ach, irgendwann werden wir zusammen sein und alles wird besser sein. Also für ihn ist es nur eine Frage der Zeit. Er fragt ja so ein bisschen, okay, die ist schon ein bisschen komisch, aber und er denkt dann so, hat ihr da irgendwie einen bleibenden Schaden davon getragen, aber dass sie nicht irgendwann mit ihm zusammen ist, das ist für ihn gar keine Frage. Und er sieht in Baines halt überhaupt gar keine Gefahr oder irgendwas. Also er nimmt das eigentlich überhaupt gar nicht ernst, würde ich sagen, ihn da als ernsthaften Anwärter.
Erst dann, als er es selbst mit eigenen Augen sieht, ist es irgendwie für ihn klar.
Ja, und davor ist ja sogar so, dass wenn Baines das Klavier zurückgibt, ist er ja ganz wütend, weil er halt denkt, oh mein Gott, mein guter Deal hier, wo ich irgendwie Land bekommen habe, der ist jetzt hier in Gefahr. Also er versteht ihn auch wirklich gar nicht. Setzt sich auch gar nicht inhaltlich wirklich mit ihm auseinander, so wer er so als Person ist.
Weil du sagst, niemand nimmt ihn ernst. Ich finde, mir fehlt so eine Gesellschaft in dem, also so ein Blick, wo sind wir eigentlich und was ist der Ort? Also das Einzige, wo man so ein bisschen merkt, ist diese Aufführung, wo alle zusammenkommen. Aber sonst siehst du auch immer nur die einzelnen Häuser. Du hast ja nie mal so eine Übersicht von diesem Ort, sondern du siehst hier Baines und seine Hütte. Man muss irgendwie scheinbar sehr weit laufen dahin. Dann Alistair und seine Hütte und Adas natürlich dann auch. Also irgendwie wirkt auch alles sehr, sehr weit auseinander so.
Es gibt keinen Sinn für Geografie. Es gibt irgendwie ja so ein Dorf oder irgendwas, aber man weiß nicht ganz genau, wo das ist.
Ja, es fehlt auch irgendwie so, wie ist jetzt hier die Situation eigentlich? Vielleicht hat das auch mit dieser Kolonialisierung zu tun, dass gar nicht klar ist, was ist das eigentlich für eine gesellschaftliche Form hier? Was macht ihr? Also es wird ja viel gehandelt über Land, also darum geht es dann ganz viel. Aber sonst, ja, ist eher so kleine Inseln.
Wie fandest du so die Performance von Harvey Keitel?
Er hat diese Entwicklung schon irgendwie dargestellt und die fand ich auch schon irgendwie glaubhaft. Aber insgesamt war seine Performance auch austauschbar, finde ich. Also im Vergleich jetzt einfach zu den anderen schauspielerischen Leistungen, also Holly Hunter eben ganz, ganz oben mit dabei. Aber ich fand auch die Tochter Anna Paquin super stark. Ja, da war er jetzt nicht der Stärkste, würde ich behaupten. Wie siehst du das?
Für mich gibt es da so eine Parallele zu der Entscheidung für Benedict Cumberbatch als Phil, weil das sind beides so Entscheidungen, die eigentlich nicht so richtig passen. Also Benedict Cumberbatch, so dieser britische Theaterschauspieler, der jetzt plötzlich so einen Wilde Westen-Typen spielt da und gleichzeitig Harvey Keitel, der immer so ja sehr physisch, oft so Gangsterfilme und so ein der wirkte perfekt so für diese New Yorker Filme und der ist jetzt plötzlich da irgendwie in Neuseeland und ich habe das Gefühl, dadurch soll auch so ein bisschen Spannung erzeugt werden. Auch diese Männer, die da, das wirkt so ein bisschen wie so ein Fehlcasting eigentlich. Aber das sagt ja wenig über seine schauspielische Leistung. Aber ich glaube, es ist ganz bewusst so gewählt, auch sehr physisch. Auch hier sieht man auch ihn nackt. Also sozusagen ähnlich wie bei Power of the Dog gibt es so männliche Nacktheit viel. Das ist sicherlich auch bewusst und finde ich eigentlich auch gut, warum nicht mal so rum, ne? Mhm. Aber mir ging es auch so ein bisschen, also es gibt so viele Sachen, wo er, also gerade wenn sie da am Strand Klavier spielt, da wirkt er komplett verloren irgendwie. Also ja, mir fehlt auch ein bisschen da so ein noch eine Dimension einfach, die ja vielleicht da nicht, da passt er einfach nicht so rein eigentlich. Aber man ist so die ganze Zeit, man kennt ihn ja einfach sehr gut, dadurch, dass er einfach ein sehr prominenter Schauspieler ist, ist man schon, hat einfach eine wahnsinnige Präsenz und man ist dann immer schon gespannt, was er jetzt als nächstes macht. Aber dann kommt dann doch gar nicht so viel eigentlich.
Ja, auch so ein bisschen die Hintergründe, warum macht er Dinge, wie er sie macht und ab wann ist irgendwie ein Gefühl entstanden für Ada. Es wirkt alles sehr geplant oder halt so, ja, so, okay, ich hole jetzt das Klavier und dann tausche das ein und kann ich Stunden haben und wie du sagst, da fehlt so eine Ebene irgendwie.
Ich meine, am Ende ist ja eigentlich klar, da sagt er ist krank und es ist halt, er hat Liebeskummer. Aber eigentlich in diesem etwas so vegetierenden Status ist er ja schon am Anfang.
Ja.
Also es gibt da nicht so diese Entwicklung. Man sieht schon, dass er ein paar Mal so am Zweifeln ist, wenn sie da ist. Da sagt er, mein Mensch, mach, was du willst, spiel, was du willst. Also ist ihm klar, er muss sie irgendwie lassen, aber er will sie auch haben. Es funktioniert nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Also da gibt es schon so ein paar Szenen, wo was ist. Und natürlich ganz klar, wo er sagt, Mensch, also das funktioniert nicht. Es macht mich unglücklich und ich mache dich zu Hure. Also wir verlieren hier beide. Es fehlt vielleicht eine Szene am Anfang, wo wir ihn noch besser kennenlernen. Oder eigentlich diese Szenen, die er hat mit dem Maori, die sind nicht stark genug, um da ihn gut genug kennenzulernen, um dann dem Charakter dann, deswegen wirkt es auch so schwierig für mich nachzuvollziehen, warum sie sich für ihn entscheidet, ehrlich gesagt.
Ja, guter Punkt.
Es gibt ja auch diesen Satz von Aliscare, wo er sagt, Mensch, George hat sich zu sehr auf die Eingeborenen eingelassen.
Ja.
Also da wird sozusagen diese Verachtung der weißen Siedler da eigentlich nochmal deutlich.
Ja, und gleichzeitig hast du ja gerade auch so gesagt, er ist so verliebt und deswegen krank und unvollständig irgendwie. Also wir haben eigentlich dieses Bild andersrum. Wenn wir jetzt von so einem patriarchalischen Motiv ausgehen, dass die Frau nicht vollständig ist ohne einen Mann. Aber eigentlich haben wir hier den Baines, der sich komplett verloren fühlt ohne sie und eben nicht ganz vollständig und dann sich eben so als krank sogar fühlt.
Ja, komplett. Zu Alistair, ich finde es auch ganz interessant, so in dem Kontext geht es ja auch sehr viel um Sprache. Also das Musikmachen ist die Sprache für Ada. Dann gibt es die Sprache der Maori natürlich und Alistair hat keinen Zugang zu den Maori selbst. Er hat aber auch keine gemeinsame Sprache zu Ada. Also er ist sozusagen da komplett isoliert. Und genau so ist so ein bisschen Baines ist so auf diesem Mittelweg. Also er versucht sozusagen diese Sprache zu lernen, aber gleichzeitig kann er nicht schreiben, nicht lesen. Also er ist eigentlich isoliert zu einem gewissen Grad und möchte das eigentlich, aber ist da eingesperrt irgendwie. Also Sprache, finde ich, hat eine wichtige Funktion.
Ja, wobei Baines dann emotional vielleicht besser spricht oder auch lesen kann. Also er kann Ada dann ja auch ein bisschen besser besser lesen. Und Alistair ist wirklich, also ich glaube, der hat wirklich gar keine Ahnung, was er machen muss, um da irgendwie wirklich eine Bindung aufzubauen. Ja, der ist da irgendwo ganz anders unterwegs, kann aber dafür lesen und schreiben.
Gut, aber er versucht auch überhaupt, ne? Also das ist ja, Alistair macht ja gar nichts eigentlich. Er wartet eigentlich die ganze Zeit, dass jetzt mal die Frau für ihn da ist.
Ja.
Das ist eigentlich seine Beziehung zu ihr.
Was ich auch irgendwie krass finde, er tauscht ja das Piano dann ein für Land, ohne sie zu fragen oder irgendwas. Und als sie sich dann beschwert und sauer ist, zu Recht, sagt er, ja, wir müssen alle Opfer bringen. Wir machen alle, auf Englisch, we are a family now, we all make sacrifices and so will you. Also er fordert eigentlich ein, dass sie ein Opfer bringt für ihn. Oder ja, er fordert es nicht ein, sondern er bringt es für sie eigentlich schon, so dass sie gar keine Wahl da hat. Und dann ist eigentlich so die einzige Stelle, wo er dann, da sind Ada und Flora so für sich und dann kommt er und fragt, ob er einen Gute-Nacht-Kuss, ob sie einen möchten und geht dann wieder.
Ja, da steht sie so komplett dann im Nichts, ne?
Und das ist auch so ein Moment, wo er so abgewiesen wird dann von Ada.
Wir hatten ja vorhin mal gesprochen, so ein bisschen die Landschaft, das Setting. Ne? Wir sind jetzt hier in Neuseeland im 19. Jahrhundert, ungefähr 1850. Wie würdest du sagen, spiegelt sozusagen die Landschaft, die Natur, die wir sehen, so ein bisschen die Konflikte der Charaktere hier wieder.
So ein bisschen durch diese getrennten Hütten und die weiten Wege fehlt so dieses
Gemeinschaftliche. Es fehlt die Verbindung.
Genau,
es fehlt keine Straße.
Ja, es fehlt da irgendwie komplett die Verbindung. Und durch den Matsch, der irgendwie eben, der hält einen so ein bisschen. Und den dichten Wald, der so undurchdringbar ist. Ich habe aber auch manchmal, also wir haben auch eben mit den Wegen, haben wir schon gesagt, dass es so ein bisschen diese Gedanken oder die Entscheidungen sind. Es gab diesen einen Shot, da zoomt die Kamera auf den Zopf von Ada und man sieht dann den ganz dichten Wald, der sich daraus ergibt.
Das ist die Szene, in der sie sich's anders überlegt mit Baines.
Ja.
Man sieht diesen Shot und danach hat sie sich, irgendwie gibt's eine andere Motivation.
Und irgendwie hat da der Wald dann auch so ein Symbol für sie oder für diese Entscheidung. Wie siehst du das?
Ja, ganz ähnlich. Ich glaube, dass auch noch diese Küstenlandschaft, ne, diese steile Küstenlandschaft, das ist auch diese Isolation einfach, ne? Und sie sind da wirklich, ja, sagen, nur über dieses Wasser kann man sozusagen einen anderen Bereich erreichen. Und das ist natürlich total irre, ne? Wie man dann da auch sieht, wie die das Schiff da ins Wasser pushen. Und das ist wirklich einfach super abgelegen, ne? Das spielt eine starke Rolle. Und ich finde halt einfach dadurch diese wilde Natur, die spiegelt halt auch so eine Unruhe, ne? Und die Unruhe, die kann man aber ganz schwer zeigen durch die Person und gerade durch den Hauptcharakter, durch Ada, weil sie ja nicht spricht. Und dann wird das halt so benutzt. Das ist eigentlich, finde ich, auch was in der ganzen Umsetzung ich halt am interessantesten finde, weil es ist ja so ein bisschen, es hat einfach Elemente von einem Stummfilm, dadurch, dass sie halt nicht spricht. Und deswegen muss halt ganz viel von diesem Storytelling, was man so erzählt, wie man Emotionen wiedergibt und so, muss halt durch die Kamera erfolgen. Und das funktioniert halt sehr gut durch die Naturbilder oder die Gegensätze auch.
Ja, nicht nur eine Unruhe, sondern ich finde auch so eine Ausgeliefertheit. Zum einen natürlich, wenn du auf dem Wasser bist, aber man sieht ja auch, wie das Piano dann da zwischen den Wellen steht. Aber auch der Wald. Also es gibt mehrere Ebenen, die dann bis zu dieser Hütte, in der Ada lebt, einfach so eine riesen Barriere bauen, dass es für sie ja gar nicht möglich ist, da mal eben zu fliehen sozusagen. Und dann gibt es noch zusätzlich Alistair, der dann die Hütte auch noch verrammelt, dass sie da nicht ausbrechen kann. Also es gibt wirklich mehrere Zäune und Dinge, die sie da so beengen.
Und ich glaube, das hat auch was mit der Kameraführung zu tun, weil es ist in den historischen Dramen, siehst du ganz viel Totalen und du verlierst dich und alles wirkt so angenehm, entspannt und man kann sich so ein bisschen wie so, wo ist weiter, irgendwelche Sachen suchen und so. Ist auch manchmal dann ein bisschen besser, wenn man so viel von der Totale macht, weil man dann gar nicht genau hingucken kann, wie jetzt eigentlich jetzt gerade was ist. Und dann merkt man nicht, dass es jetzt vielleicht gar nicht so echt ist. Aber hier ist man ja viel näher dran. Dadurch wirkt es auch oft einengend. Die Bäume, die geben auch eine gewisse Struktur. Das so mitten im Wald zu machen, das wirkt dann einfach einschränkend. Und man ist genauso, hat man vielleicht manchmal das Verlangen, auszubrechen. Und dadurch wirken auch diese Szenen am Strand, die wirken entspannt irgendwie, ne?
Absolut, ja. Das ist auch so ein bisschen vielleicht, also Jane Campion macht das einfach sehr gerne. Wir hatten das bei The Power of the Dog auch, dass sie da eben eine sehr lange Linse auch benutzt hat, um irgendwie auch so diese Nähe und Enge in dem Haus und so auch noch ein bisschen darzustellen. Aber eben auch spielt sie mit der Natur, um so ein Gefühl zu übermitteln. Einfach diese Enge und dieses Gefangene, Ausgelieferte. Und gleichzeitig auch mit dem Blau und dem Wasser. Also das macht sie einfach auch sehr gerne.
Man kann auf der einen Seite sagen Enge, andere Seite kann man auch sagen Ausbruch. Also sie spielt mit diesem, es ist so ein Zeitumbruch, ne? Auch das wieder diese Zeit, 1850, also Dinge haben sich noch nicht verändert, aber es ist völlig klar, Dinge werden sich drastisch verändern. Auch viele Dinge zum Furchtbaren, wenn man dann die Perspektive der Maori denkt. Aber es ist so diese Spannung, die kann man richtig spüren. Mhm. Sowohl bei Power of the Dog als auch bei diesem Film, da gibt es eine weitere Parallele. Und zwar beide Male waren sowohl sie als auch Steven Spielberg für den Oscar nominiert. Mhm. 1994 war Spielberg nominiert mit Schindlers Liste und 2022 mit West Side Story. Also die haben auch, sagen, die gehen auch parallel, wenn wir beim Spiegeln sind.
Ja, stark.
Und von Steven Spielberg hatten wir ja viele Filme auch schon
ja.
besprochen. Wie wirst du denn die Maori beschreiben? Wie werden die für dich dargestellt in dem Film?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich dir auch schon stellen wollte. Ich finde, das war erst was mir später beim drüber nachdenken so richtig aufkam mit dem Thema Kolonialisierung. Und ein bisschen haben wir auch das Thema Naturschutz, dass sie da einfach die Flächen roden. Und mit den Maori, es gibt diese eine Key-Szene mit dem Theater, als sie dann aufstehen, weil sie nicht verstehen, dass es jetzt nicht echt ist, wo so ein bisschen dargestellt wird, dass sie da ja einfach irgendwie ein anderes Verständnis haben und das so nicht kennen. Ich glaube, man hätte es noch ein bisschen mehr auflösen können. Also es wird sehr wild dargestellt, also wie so ein lose Haufen von Wilden, die so ein bisschen ja ihr Eigenleben machen und die man dann halt bezahlen kann, wenn man irgendwas braucht und irgendwas tragen muss. Also ja, also es ist so ein bisschen nicht fertig erzählt. Ich habe gelesen, dass Jane Campion mit dem Film schon auch wollte, so ein bisschen die eigene Historie ihres Landes, der Zeit der Kolonisierung erforschen wollte. Und ich finde, das ist jetzt nicht gelungen. Wie siehst du das?
Es gibt so einen Aspekt, da ist sie auch sehr stolz drauf. Und zwar, dass es ja offensichtlich einen homosexuellen Maori gibt. Ja gut, ist halt einfach dabei. Muss man vielleicht auch nicht so in den Vordergrund stellen. Also da versucht sie schon, dann wieder in die Tiefe zu gehen. So gute erhalten kann man ihnen, dass sie hat ja eine Beratung gehabt, Maori-Beratung, das wird auch in den Credits gezeigt. Und insofern muss man sagen, ist natürlich irgendwie sehr fortschrittlich. Ne? Aber ich habe ja so erzählt schon beim letzten Film, dass ich mir ein Buch über sie gekauft habe. Und da ist auch ein Interview zu diesem Film mit ihr drin. Und da sagt sie mehrfach, dass sie eigentlich keine Ahnung hat von der Kultur und wie das damals war. Und da dachte ich manchmal, Mensch, dann lass es vielleicht lieber. Weil man das halt, finde ich, schon so ein bisschen in Szenen dann halt einfach merkt. Und diese Reaktion da im Theater, also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass sagen, dass was passiert, ne? Aber wie es passiert, wirkt dann irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt. Es wirkte herablassend. Und also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass ich das so fühle, also so, ich beschreibe das mal so, ist, weil sie halt so wenig eigene Agency haben. Also sie sind einfach sehr, sehr passiv und reagieren halt immer auf was. Und diese Haushälterinnen zum Beispiel, die haben ja auch Gespräche noch mehr. Und die sehen wir immer wieder, wie sie sich unterhalten. Mit Flora zum Beispiel. Aber bei den Maori gibt es nur ganz wenige Szenen am Anfang. Und da gibt es auch wenige Charaktere, die wir über den ganzen Film mit begleiten. Und dadurch wirkt es so ein bisschen als, wirkt wie Kulisse einfach nur. Die Szene hat ja auch irgendwie so ein bisschen einen witzigen Moment und es wirkt dann so ein bisschen, als würde sagen, diese brutale Kolonisierung auch romantisiert werden dadurch. Mhm. Auch wenn man dann halt sieht, ne, die Szenen, die wir sehen, wo dann tatsächlich getauscht wird, da geht's dann halt immer, oh, hast du Tabak oder da, woher bietet ihr diese Waffen an für Land? Da sagen natürlich das ist irgendwie völlig blödsinnig. Aber man sieht halt eigentlich nur so kleine witzige Szenen. Ne? Man sieht jetzt nicht, wie die jetzt an welchen Krankheiten die gekommen sind, alle sterben oder die Gewalt, die es ja gab, die sieht man nicht, sondern es ist halt, ja, sie sind halt eigentlich Objekte. Mhm. Das kommt halt einfach dadurch zustande, dass es halt so wenig eigenständige Charaktere gibt, die halt in der Handlung eine Rolle spielen. Und dadurch hören wir eigentlich nur, sie werden beschrieben von anderen. Da sagt er dann immer, alles klar, sagt immer, sie wollen mehr Geld. Wozu brauchen denn das Land? Die macht doch gar nichts damit und so. Wir hören sie eigentlich nur durch die Fremdbeschreibung.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Was ist der Wille, den jetzt die vielleicht da verfolgen würden, wenn sie da ein bisschen die Wahl hätten? Und da steigen wir einfach in die Charakter gar nicht ein, sondern es sind tatsächlich einfach Randgestalten.
Wir sagen ja auch, dass das Baines wir manchmal schwer fassen konnten. Und er hat ja offensichtlich so Hausangestellte der Maori. Mhm. Allein schon, ne, wenn die sich nochmal über die Situation unterhalten würden und dass da irgendwie einen Austausch gäbe und man das auch weiter verfolgen würde, parallel zu den Hausangestellten von Alistair. Das hätte schon für mich einen riesen Einfluss, weil es dann halt nicht so wirkt, als würden diese Dinge einfach ihnen passieren.
Ja, das stimmt.
Ich finde es halt so schwierig, wenn es die ganze Zeit darum geht, den Willen, und über Eda wird gesagt, dass sie einen starken Willen hat und sie versucht, ihre Stimme zu finden, und gleichzeitig lässt man dann einen so super wichtigen Akteur halt komplett stumm.
Vielleicht sind wir auch sehr kritisch. Zu der Zeit von einer Frau einen regiegeführten Film, da hat sie schon mal einen großen Schritt gemacht, und ich finde, sie zeigt auch so, was jetzt die Entwicklung oder die Beziehung Frau-Mann, und da dröselt sie schon viel auf. Da hätte sie jetzt eben mit den Maori das noch ein bisschen, das hätte sie wirklich besser machen können. Vielleicht war da ihr Fokus auch einfach woanders.
Ja.
Was auch okay ist, dann muss man vielleicht aber, ja, das ist einfach, wie du sagst, dann lässt man es halt einfach weg.
Und wo würdest du sagen, war dann für sie dann stärker der Fokus?
Ich finde, und das ist nicht nur bei dem Film so, sondern bei ihr generell liegt der Fokus sehr stark auf so ein bisschen dem Männerbild und Persönlichkeiten, und ja, sie versucht, glaube ich, viel aufzuzeigen, was für Motive und Gefühle vielleicht dahinter stecken, die man beim ersten Hinschauen nicht sieht. Das macht sie dann in jedem Film, gibt sie da so ein bisschen so einen Einblick. Gefühlt ist dann auch so ein bisschen, dass die Kinder dann immer so ein bisschen die, auch vielleicht Bild des Zuschauers sind, wie man, also Flora jetzt in dem Film und Peter bei The Power of the Dog, die versuchen irgendwie mehr da näher ranzukommen und das irgendwie zu verstehen. Und generell einfach Beziehungen zwischen Menschen und Frau und Mann und die Rolle der Frau. Also da, das macht sie sehr viel, und das war jetzt, glaube ich, auch sehr der Fokus vielleicht bei dem Film.
Ich dachte jetzt gerade, als du erzählt hast, so ein bisschen vielleicht die Musik auch in dem Film. Also der Soundtrack wurde ja ein richtiger kommerzieller Erfolg tatsächlich.
Mhm.
Lustigerweise, als der Film veröffentlicht wurde, da wurde der Soundtrack kritisiert dafür, dass die Menschen damals nicht so gespielt haben. Aber eigentlich, finde ich, ist es halt das, was es so stark macht, weil also sie spielt ja eigentlich die ganze Zeit auswendig, und es ist eigentlich wirklich dadurch ihre Musik. Und da fragt man sich auch, ne? Ich meine, also wahrscheinlich gab es insgesamt auch viel mehr Frauen, die komponiert haben. Mhm. Vielleicht haben auch männliche Komponisten sich das manchmal zu eigen gemacht, aber die, was ist eigentlich verloren gegangen? Was ist dadurch, dass es nur eine patriarchale Gesellschaft war, was ist eigentlich verloren gegangen an Kunst, die von Frauen gemacht wurde, die aber dann halt als nicht wertig genug empfunden wurde, weil es halt Musik von Frauen war und deswegen nicht aufgeschrieben wurde oder publiziert wurde. Diese Musik, die Eda hat, das sind ja auch eigentlich immer verschiedene Variationen. Deswegen finde ich, wirkt es so ganz stark wie ihre eigene Stimme, weil es eigentlich so, das immer so ein bisschen übergeht und es Elemente gibt, die man immer wieder wiederfinden kann. Aber es wirkt so anders, als man jetzt Musik aus dem 19. Jahrhundert beschreiben würde, ja, gerade eben mit Klavier, oder zumindest wirkt es für mich einfach sehr anders. Gleichzeitig ist er durch das Klavier ist einfach eine so eine super starke Symbolkraft, ne, weil so ein Klavier kann man einfach nicht so einfach von A nach B bewegen. Das ist ja auch das eigentlich, was die ganze Handlung hier vorantreibt. Und dadurch wirkt es auch nochmal stärker einfach, wie halt das Klavier hat, ist ein eigener Charakter, aber kann man natürlich ganz stark auch vergleichen mit der Symbolik von einer Ehefrau, die sozusagen einfach nur da zu sein hat und irgendwelche Funktionen in die Außenwelt halt repräsentieren soll, aber ansonsten halt einfach ein Möbelstück ist.
Ja, und eingetauscht wird dann gegen Land.
Genau.
Die Musik, weil du gesagt hattest, dass sie nicht in die Zeit passt. Was auffällt, ist, dass die Musik, die sie spielt, dass es sehr viele Akkorde sind, die aufeinander, also nicht gleichzeitig gespielt werden, sondern nacheinander, was sehr harmonisch wirkt und eigentlich so ein bisschen auch im Kontrast steht zu dem, was man vielleicht erwartet von ihr, weil sie ja sehr manchmal so ein bisschen eher gedanklich wirkt und irgendwie so ein bisschen, ja, wo man vielleicht so ein bisschen Moll oder irgendwas, was Widersprüche aufbringt, erwarten würde. Aber sie, wenn sie am Klavier sitzt, dann sucht sie die Harmonie da in der Musik und hat dann sehr angenehmen Stil. Ein Audi, der spielt sehr ähnlich, und hat man auch manchmal das Gefühl, das ist fast identisch. Da gibt es auf jeden Fall ein Stück, was so ein bisschen Motiv hat, was sehr ähnlich ist. Und ja, es ist einfach so ein Stück, was sehr so eine Harmonie trägt. Bei ihr finde ich es dann aber auch spannend, es gibt diese eine Stelle, da will er sie, glaube ich, berühren. Also Baines will, ich weiß nicht, auf jeden Fall will er irgendwas. Und sie merkt, okay, das will ich nicht. Und ich bringe jetzt einen anderen Stil rein. Und da spielt sie einfach ganz anders. Sie spielt viel gehackter, eher so marschmäßig und nimmt dem dann sofort diese Stimmung. Also das ist das Gefühl von Baines, was er vielleicht in dem Moment hat, fliegt sofort weg, als sie anfängt, viel härter zu spielen und einfach, ja, das so zu kommunizieren.
Also diese Klavierszenen sind auch super inszeniert. Da merkt man auch, dass Holly Hunter, die hat selbst Klavier gespielt, seit sie 9 ist, und hat die meisten Klavierszenen auch selbst gespielt, die wir sehen.
Ja.
Und das ist ja, oft ist es so, dass es halt einfach, man sieht jemand von hinten und dann sind die Hände sind dann jemand anders. Aber dadurch, dass sie das hier selber macht, sind gerade, weil sie ja wirklich dann auch mit ihrem ganzen Körper eigentlich das Klavier spielt, ne? Sie wiegt dann so hin und her. Je nachdem, wie sie sich gerade fühlt, spielt sie halt das Klavier. Und das ist halt eigentlich eine Verlängerung von ihrem Körper so ein bisschen.
Ja, so wie der Finger dann später.
Genau. Das ist super stark, weil viel mehr auch noch kommuniziert wird, dadurch, wie sie halt spielt.
Ja, die Leidenschaft kommt einfach viel mehr dadurch raus, dass man wirklich merkt, dass sie spielt. Weil man sieht, wenn jemand ein Instrument spielt, sieht man einfach, wie sich die Person bewegt. Und ja, das hätte gefehlt, wenn jetzt die Schauspielerin das nicht gekonnt hätte.
Wie war für dich die Kostüme? Das ist noch ein Thema, was mich begeistert hat in dem Film. Die ganzen Kleider und die Hüte und so. Hat das bei dir auch einen Eindruck hinterlassen?
Ihr Eindruck nicht. Es war natürlich auffällig, dass sie da mit dem Kleid war. Es hat so ein bisschen den Kontrast verstärkt, dass sie da eigentlich fremd ist, als sie ankommt. Auch mit eben den Hüten. Da haben ja dann auch die Frauen im Hintergrund, ziehen sich die Hüte auf. Und man merkt in jeder Situation, sie passt hier so eigentlich erstmal nicht rein. Sie ist fremd und da so platziert. Ich muss gestehen, ich habe über den Verlauf dann später gar nicht mehr so im Kopf, wie sie sich kleidet. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so pompös. Wie ist es wirklich?
Sicher?
Ja, zumindest ist mir nicht mehr aufgefallen, dass sie irgendwie so große Probleme hatte, sich fortzubewegen. Deswegen.
Ja, ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass sich darüber lustig gemacht, wie sie sich fortbewegt. Aber also zum Beispiel ganz am Ende, das Kleid hat einfach eine starke Bedeutung. Es gibt das Kleid als Zelt ganz am Anfang, wie sie mit dem Kleid versucht, durch die Masche zu gehen. Und ganz am Ende dann, nicht ganz am Ende, aber wenn ihr der Finger abgehackt wird, dann fällt sie mit dem Kleid so in den Schlamm.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen wie, als hätte man wie die Luft rausgelassen und sie sackt da in sich so zusammen. Und das ist, finde ich, ein super starkes Bild. Tatsächlich jetzt eines der Bilder, die ich am stärksten in Erinnerung habe. Es gibt diese eine Szene, da liegt Baines unter dem Klavier und es gibt so ein Loch in der Strumpfhose. Und irgendwie, das ist die größte Erotik eigentlich, die es so gibt. Ne? Und es zeigt eigentlich eine Parodie auf diese spießige viktorianische Zeit auch. Es ist eigentlich alles Kulisse und das spielt, finde ich, schon währenddessen auch eine Rolle. Also es gibt da dann das Hochzeitsfoto zum Beispiel.
Stimmt.
Der ist so ein falscher Hintergrund gemalt, weil du meintest ja, es fehlt irgendwie komplett die Ortschaft. Auf diesem Gemälde im Hintergrund sieht man so einen Kirchturm. Eine Fake-Welt, vor der sozusagen dieses Hochzeitsfoto gemacht wird. Mhm. Und das Hochzeitskleid ist ja eigentlich auch nur Kulisse, weil sie trägt ja, das ist so ein Stoff, den sie sozusagen über ihr normales Kleid trägt. Sie trägt ja das ist wie so eine Schürze eigentlich.
Mhm.
Und da kommt ein Fotograf und natürlich regnet es genau dann und dann machen sie ihr Hochzeitsfoto einfach im strömenden Regen.
Weil drin ist es zu dunkel.
Ja. Sie trägt ja oft am Anfang und auch in der Szene dann immer ihren Schirm, ne? Und dann rennt sie mit dem Schirm da ins Wasser, um da irgendwelche Kisten rauszuziehen, was natürlich, also das wird nicht funktionieren, aber also diese Absurdität wird eigentlich noch deutlich und es wird eigentlich, finde ich, halt mit diesen ganzen verschiedenen Stoffen und ich würde sagen, sie ist ein bisschen strenger noch gekleidet als die anderen Frauen, da bin ich mir jetzt aber nicht 100%ig sicher. Wir sehen auch nicht so viele Frauen außer diese Hausangestellten. Ich meine, auch als sie sich dann auszieht, das ist ja eigentlich eine ganze Prozedur. Und es wird halt eigentlich dadurch halt klar, die Frauen und die jetzt insbesondere, sie ist ja so richtig verpackt in diesem ganzen Kleid. Dadurch wird, finde ich, halt dieses Tabu und dieses Verbotene von irgendwie dem, die wird halt eigentlich dadurch so nochmal stärker als Objekt dargestellt, finde ich, indem man halt diese haptische Brutalität von dieser Kleidung halt immer wieder verdeutlicht, weil es halt super schwer ist für sie, da irgendwas mitzumachen.
Es gibt ja diese eine Szene, als es großes Thema ist, wie sie sich, also dass sie dieses Kleid auch so leicht zerreißt. Und da befreit sie sich ja auch so ein bisschen von diesem Kleid, weil sie da schnell raus möchte. Und das kommt nicht so gut an bei den Haushaltshilfen.
Aber auch die Hüte. Und ich finde auch, da sieht man so ein bisschen, also wie Flora ihre Mutter so ein bisschen spiegelt. Ist nicht gleich, aber natürlich ähnlich diese Hüte, die so aussehen wie Lautsprecher. Und sie ist da so wie so eine kleine Madame eigentlich schon, Flora. Und das nimmt dann später auch Stärke ab, ne? Mit den Engelsflügen. Da wird sie dann immer mehr kindlicher eigentlich, ne? Stimmt. Ganz am Anfang beleidigt sie ja noch so richtig die Seefahrer. Und ich würde sagen, bei Flora wird es dann mehr benutzt, um zu sagen, damit zu zeigen, dass sie sich auf eine Art und Weise integriert.
Ist ja auch spannend, wie sie, dass Flora dann spielt, wie sie Mutter ist und ihrem Kind dann sagt, nein, du musst jetzt baden, das ist kalt, egal. Das Gleiche gibt sie dann nach runter.
Also ich muss sowieso sagen, ne, Anna Paquin, das ist so eine fantastische Darstellung, weil jetzt finde ich ganz oft so Kinderschauspiele, man merkt einfach, dass sie Kinder spielen oder so. Und hier wirkt es so authentisch, weil sie so eine Trotzigkeit hat, finde ich, die, also die total passt zu Kindern im bestimmten Alter einfach.
Absolut. Nee, ich finde auch wirklich grandios gespielt. Generell, in dem Alter auch, wie sie dann, als der Finger abgehackt wird, es kommt wirklich sehr authentisch rüber und das macht sie sehr gut.
Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass also Anna Paquin danach auch eine große schauspielerische Karriere gemacht hat. Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, ja, dass sich bei den Maori, dass es da Unterschiede gab, wie du den Film empfunden hast, was du ihn gesehen hast. Zu jetzt, wie würdest du sagen, hat sich deine Meinung da inzwischen geändert?
Beim Gucken war es sehr viel so diese Bilder, dieses Große und sich darauf einzulassen. Und auch die Musik, also da ist man sehr in dem, über die Sinne. Und danach kommt dann erst dieses drüber nachdenken, was sind Motive, was sind Symbole, die sie benutzt hat. Und dann vielleicht auch bestimmte Sachen nochmal zu verstehen, warum die Elemente jetzt in dem Film drin waren. Wie zum Beispiel auch dieses Theaterstück, wo ich beim Gucken erstmal ein bisschen verunsichert war, warum haben wir jetzt dieses Element eigentlich? Und erst so später, auch als es dann mit der Hand passiert ist oder dem Finger und auch beim drüber nachgucken und recherchieren, ist dann so eine tiefere Ebene dazugekommen, würde ich sagen. Hast du das ähnlich empfunden?
Ja, also starke Bilder und dann im Nachgang schon so ein bisschen Schwächen in der Geschichte oder dass man sich halt überlegt, dass man nicht ganz nachvollziehen kann, warum Menschen verschiedene Handlungen machen. Hat, glaube ich, die Irritation einfach mit dem Ende eingesetzt. Das passt, haben wir beide so gesehen, nicht ganz zu, wie der Film, wie die Charaktere aufgebaut hat. Wenn du ein freies Ende wählen könntest, wie würde dein Ende aussehen?
Also ich glaube, ich hätte in dem Moment beendet, als sie sich löst von dem Piano im Wasser und dann die Entscheidung sucht nach einem eigenen Leben. Und das so ein bisschen als offenes Ende zu nehmen.
Das ist eine gute Idee. Ja. Weil ich würde sie nur sterben lassen.
Du bist die Dramatik.
Dramatik, ja. Aber ich meine, letztlich, es geht ja im Prinzip darum, finde ich, dass ihre Identität irgendwie unabhängig von der von dem Mann sein muss am Ende.
Ja.
Und das könnte ja auch so funktionieren und auch diese Parallele zu dem Maori könnte ja auch damit ausgedrückt werden können, ne? Für Befreiung, auch wenn es vielleicht etwas zu positiv ist.
Klar, es ist dann eher ein Wunsch als Realität, aber ne, das wäre ein Ende, glaube ich, weil danach, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, da nochmal mit einzusteigen. Da tun sich einfach zu viele Themen wieder auf, die nicht ganz erklärt werden.
Vielleicht war das für den kommerziellen Erfolg von dem Film auch vorteilhaft, dass halt so ein Happy End hat, aber es wirkt einfach sehr schräg dadurch.
Klar. Ist natürlich vielleicht auch dann damals noch gezwungener, irgendwie in dieses System reinzupassen, neben all den Männern in dem Job, dass es dann schwierig ist, irgendwie da so auszubrechen, aber letztlich weiß ich es nicht.
Ansonsten ein weiteres Ende wäre natürlich, dass einfach das Klavier untergeht und sie nicht mit untergeht, was sozusagen halt ein Symbol wäre dafür, dass sie halt ihre Identität verloren hat und aufgegeben hat.
Ja, aber das Klavier siehst du schon am Meeresgrund.
Diese Szene ist halt der Hammer. Ohne das Klavier am Meeresgrund, damit werde ich diesen Film halt noch in 10 Jahren assoziieren können.
Ja.
Und vor allem, wenn man sich überlegt, der Aufwand, mit dem das Klavier die ganze Zeit herumgetragen wird, deswegen sehe ich das Klavier am Meeresgrund, ja.
Du hast es auch schon gesagt eigentlich, aber jetzt sehe ich das auch noch mehr, dass es dieses Symbol ist auch für sie und für ihre Persönlichkeit, dass es übers Meer kommt und dann da am Strand steht und dann in diesen Wald mit hineingetragen wird, in dieses Riesenobjekt. Und als es da am Strand steht, da kratzt das Meer ja auch schon so ein bisschen dran. Also da ist sie ja schon so kurz davor irgendwie und dann geht es aber in diesen Wald hinein und dann schafft sie es erst später wieder daraus, sich zu befreien.
Komplett. Wie die da landen und dann einfach mit diesem Klavier da am Strand und vor allem irgendwelche Kisten gehen ins Meer. Man weiß auch gar nicht, ob da irgendwas verloren gegangen ist.
Aber es ist ja auch völlig egal. Der Fokus liegt voll und ganz auf dem Piano.
Schon cool.
Ja, also ich muss sagen, schöner Film und tolle Motive, Symbole. Es macht Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Und es wird nicht der letzte Jane Campion-Film im Filmclub-Podcast gewesen sein.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns einen Jane Campion-Film zu besprechen, dann könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben an info@filmclub-podcast.de oder einfach auf Insta schreiben filmclub-podcast. Also wir werden auf jeden Fall weiter ihr Repertoire verfolgen und das auch ansehen und besprechen hier. Aber natürlich würden wir uns auch freuen, es mit euch zu tun.
Ja, und ansonsten freuen wir uns, von euch zu hören.
Was würdest du sagen, wenn man jetzt diesen Film mag, was kann man noch sich ansehen?
Andere Jane Campion-Filme.
Ich hätte noch einen Tipp, den wir nicht im Filmclub besprochen haben. Taika Waititi. Und zwar Hunt for the Wilder People. Spielt auch mit Sam Neill. Und es geht auch so ein bisschen um Maori-Identität. Auch um einen Kind oder einen Jugendlichen in dem Fall. Finde ich auch eine ähnlich starke Darbietung. Und deswegen kann ich die nur empfehlen.
Generell Waititi-Filme. Einfach Waititi-Filme.
Ja. Also jetzt kann er alles machen. Und ich würde mir wieder wünschen, er würde Filme machen mit einem kleineren Budget.
Ja, es ist aber so eine Hollywood-Krankheit.
Wahrscheinlich.
Da hast du recht, das würde dem Ganzen vielleicht gut tun. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, schubsen das Piano ins Meer und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bevor wir jetzt zum Auto springen, haben wir jetzt noch eine kleine neue Kategorie, bei der wir anderen Filmen, Podcasts die Möglichkeit bieten wollen, etwas zu dem Film zu sagen, den wir gerade besprechen, damit wir uns vielleicht auch nicht nur zu zweit mit unserer Meinung im Kreis drehen. Und heute könnt ihr den Muss-man-sehen-Podcast hören. Hört doch auch bei denen mal rein, findet ihr auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß.
Hallo, Johannes und Plor hier vom Muss-man-sehen-Podcast. Und wir wollten kurz was sagen zu Das Piano. Johannes, leg einfach mal los.
Ich glaube, das musst du machen, Plor, weil ich habe Das Piano schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber leg los.
Bei mir ist es ehrlich gesagt auch schon ziemlich lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn in sehr guter Erinnerung, vor allem wegen seiner Bilder. Ganz großartige Bilder irgendwo zwischen Poesie, Melancholie, aber auch immer mit so einer sehr düsteren Note und unvergesslich vor allem das Bild von Holly Hunter mit Piano am Strand. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten, was ich extrem in guter Erinnerung habe, nämlich die Schauspielleistung. Nicht nur von Holly Hunter, sondern vor allem auch von einer sehr, sehr jungen Anna Paquin, die dann später noch unter anderem in X-Men und True Blood zu ein bisschen Berühmtheit kommen sollte. Und die hier als 10-Jährige ein unglaubliches Spiel abliefert, das dann ja auch mit einem Oscar prämiert wurde.
Und als 10-Jährige?
Ja, ich weiß nicht, ob sie 10 war. Sie war sehr jung und ich habe noch dieses Bild in Erinnerung, gehört auch irgendwie zu dem Film, wie Anna Paquin vorne steht, den Oscar entgegennimmt und sich überhaupt nicht einkriegt, weil sie einfach noch so jung und so niedlich ist.
Oh,
ist total schön. Aber ein Film, den ich in sehr guter Erinnerung habe.
Verliert da nicht auch jemand einen Finger?
Ja, es wird ein Finger abgeschnitten.
Ich glaube, das ist meine Erinnerung und deswegen habe ich den Film nicht nochmal gesehen.
Und Harvey Keitel mit sehr interessanten Tätowierungen. Ich bin bin sehr gespannt, wenn ich jetzt die Episode von euch höre, was ihr dazu zu sagen habt. Ja. Und wahrscheinlich wird mich das auch dazu bringen, den Film mal wieder zu schauen.
Wir hätten so tun sollen, als hätten wir die Episode von euch schon gehört. Ja, tolles Gespräch, habt ihr super gemacht, super interessante Takes, aber bei uns ist das anders angekommen.
Genau. Ja, auf jeden Fall ein sehenswerter Film und eines der starken Dramen der 90er Jahre.
Wenn ihr wissen wollt, ob wir uns des Films dann auch irgendwann angenommen haben und die Inspiration aufgenommen haben, dann schaut beim Muss man sehen Podcast vorbei.
Ciao.
Bis dann. Ciao.